Also das kann eigentlich überhaupt keiner kennen. Es sei denn, er war jemals schon irgendwo bei der Freakshow, aber selbst da ist es so, dass da wahrscheinlich wenige drauf tanzen würden. Also das ist ein österreichischer Pianist, der dieses einzige Album in USA veröffentlicht hat auf dem Arista-Label. Der Mann heißt Hermann Zobel. Keiner weiß, wo er momentan abgeblieben ist. Da gibt es auch eine ganz interessante Geschichte dazu, aber das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen. Er ist der Neffe von Billy Graham gewesen, weil, also wahrscheinlich ist er tot. Seine Mutter ist auf jeden Fall tot. Es gab schon verschiedene Bemühungen, dieses Album auf CD zu veröffentlichen, unter anderem auch von mir. Ich habe dann auch übers Internet, so wie vorhin bei dieser McLuhan, den Bassisten gefunden, habe erst den Drummer gefunden. Der Drummer hat dummerweise Selbstmord begangen, also von dem konnte ich auch nicht, der konnte mir auch nicht weiterhelfen. Die ganzen wichtigen Leute bei Arista, die damals auf diesem Album erwähnt sind, die sind auch mittlerweile alle retired. Und ich habe dann die Roberta Fleck versucht anzumailen, ne? Killing Me Softly, weil die nämlich auf diese Platte hinten eine ganz tolle Liner Notes geschrieben hat und total begeistert war von diesem Album. Die hat aber auch nicht geantwortet. Also keiner weiß irgendwas und ich bin durch Zufall, ich habe mal während der Semesterferien in Coburg in einem Plattenladen gearbeitet, also ausnahmsweise mal nicht in der Kneipe, sondern in einem Plattenladen. Und da war natürlich auch immer früh nicht allzu viel los. Und da haben wir gedacht, so, jetzt gehe ich mal systematisch vor und schaue mir alle diese, also in einem Secondhand-Laden noch, also dieser Musicland, den es ja auch lange gab. Jetzt gehe ich mal systematisch vor.
Gibt es ja immer noch und, am Peterplatz.
Ja, genau. Und schaue mir jede Platte an, die ich nicht kenne. Drehe sie rum und was weiß ich. Unter anderem bin ich auch über diese, also da kursiert, dummerweise habe ich die LP vergessen, da könnten wir es schöner anschauen. Diese CD kursiert hier. Und dieses Titelbild ist sowas von dermaßen unsagbar dämlich, dass das wahrscheinlich dafür verantwortlich war, dass diese Scheibe überhaupt keiner angeguckt hat. Da steht irgendwie so ein Kerl mit Jeanshosen, so Bruce Springsteen-mäßig, vor irgendeinem schmalen Haus. Das ist so ein berühmtes Haus mit so einer Ecke und da weiß keiner, was Sache ist. Dann steht irgendwie Zobel oben drüber und nix. Und dann dreht die, na nicht mal ich habe sonst immer alle Platten, auch wenn sie ein Scheißcover hatten, haben wir gerade wenigstens mal umdrehen und mal nach der Besetzung gucken, habe ich ewig lang nicht gemacht. Ich habe diese Platte, ist mir vorher oft untergekommen, ich habe das nie gemacht. Und in dem Laden habe ich das dann mal gemacht und habe die umgedreht und habe gesehen, ey, da sind ja nur zwei Stücke auf der ersten Seite. Und auf der zweiten sind nur drei. Und das singt ja auch gar keiner, weil das hat wirklich ausgesehen, wie wenn halt irgendeiner irgendwie, ne? Und da singt gar keiner, das könnte aber schon interessant sein. Und dann habe ich gelesen, dass David Samuels dabei ist. Und David Samuels ist ein Vibraphonist, der den Jazzern vielleicht bekannt sein könnte, der mir von seiner Formation Double Image bekannt ist, wo er mit David Friedman zusammen, David Samuels und David Friedman, so Vibraphon-Duo-Geschichte, damals auf Enya, glaube ich, oder ECM, weiß nicht, veröffentlicht. Und dieser David Samuels, der ist mir dann auch untergekommen, ungefähr zu der Zeit, weil er nämlich mal vom Frank Zappa gemietet worden ist für die Live in New York. Da spielt er Vibraphon. Und dann habe ich gesehen, oh, David Samuels, jetzt höre ich mir das mal an. Und das hat mich völlig weggeblasen. Also ein unglaublich, also diese Scheibe steht, der Jazzrock ist ja, das ist jetzt auch in den neuen Sachen, die ich dann mache oder hole, Bands, es wird es ja immer ganz deutlich, der Gerald sagt immer so schön, oh nee, nicht schon wieder was mit Gebläse. Aber das ist eigentlich meine große Liebe, also musikalisch. Und es ist aber eigentlich keine einzige von den großen Bands, die man dann hätte erwähnen können dabei. Also weder Mahavishnu, noch Return to Forever, noch Brand X, noch sonst irgendjemand, noch Passwort oder irgendwas. Diese Scheibe ist quasi stellvertretend für meine Liebe zum Jazzrock.
Mhm. Jetzt habe ich mal eine Frage an dich, Charlie. Du scheinst ja eine Vorliebe zu haben für Sachen, die möglichst wenig Leute kennen oder hören oder mögen. Und je obskurer, desto besser ist es ja für dich, ja? Es ist ja auch irgendwie so möglichst weit weg vom Mainstream. Was wenn man da so ein bisschen mal guckt, was liegt in dem zugrunde? Weil man, es gibt ja vielleicht auch irgendwie normale Sachen, die vielleicht ganz nett sein können, aber das kommt ja für dich überhaupt nicht in Frage.
Naja, es ist nicht.
Und die Moderne hast du ja auf der Playlist auch so ein bisschen ausgelassen jetzt so. 80er, 90er, Nuller und so. Was hat denn das so für einen Grund, dass du da so
gab es schon, aber es gab auch in den 80er, in den 90er, in den Nullern, also in den 80ern gab es diese No-Wave-Szene in USA, das war gewaltig. Also ja. Bill Laswell, James Blood Almer, also die Lounge Lizards, es gab grandiose Sachen, nur war zu der Zeit war es schon so, dass die Musikindustrie mehr oder weniger schon das Interesse verloren hatte. Und diese Jazzrock-Szenerie aus den 70ern, die mir eigentlich so gefallen hat, wo das halt auch stellvertretend ist, die war eigentlich 1976, als dieses Album rauskam, schon am absteigenden Ast.
Ich meine jetzt nicht nur in Bezug auf den Jazzrock, sondern so insgesamt, weil, also ich komme jetzt aus einer Generation, wenn du quasi mit Internet 90er, Nullerjahre dann so, also obskures Zeug gibt es ja wie Sand am Meer quasi, ja, man sucht ja heutzutage eher so ein bisschen so den gemeinsamen Nenner vielleicht, schon noch irgendwas, was einen irgendwie anmacht, ist schon klar, aber es wird ja quasi heutzutage zunehmend schwieriger, sich mit irgendjemandem auseinanderzusetzen, weil man überhaupt keine gemeinsamen Nenner mehr hat.
Das stimmt.
Und da warst du natürlich, das verstehe ich schon, in den 70ern, da gab es natürlich extrem viel Mainstream, da hast du dich dadurch vielleicht auch so, also mit Sicherheit auch abgesetzt, ja.
Ja.
Aber heutzutage hat es ja quasi sich vollkommen gedreht, das um 180 Grad, du weißt. Man kriegt eigentlich alles und man kriegt so viel, dass man überhaupt nicht mehr weiß, was los ist. Also was Unbekanntes, Obskures zu finden, ist heutzutage einfacher denn je. Und was, wo man sich irgendwie so ein bisschen drauf einigen kann oder sowas, ist immer schwieriger heutzutage, weil selbst schon die 16-Jährigen so unterschiedliches Zeug können, dass die gar nicht mehr miteinander reden können. Ja. Also deswegen meine Frage an dich, dass, also in der Zeit, wo du aufgewachsen bist, kann ich das total verstehen. Heutzutage wirkt es natürlich so, warum auf Teufel komm raus, immer was die anderen nicht kennen. Ja,
ja.
Kannst du
ja, klar,
mal
ich meine,
das sagen?
Es ist natürlich schon so, dass eigentlich allen Hörern, die sich mit dieser Szenerie befassen, also im weitesten Sinne, ich mag diesen Begriff eigentlich nicht, Progressive Rock, weil der stand irgendwann mal dafür, dass die Rockmusik versucht, sich also erwachsen zu werden oder sich halt mit anderen Hochkulturen irgendwie verbindet.
Ist ja schon wieder historisch, der Stil.
Ja, eben. Und deshalb ist das eigentlich nur ein stehender Ausdruck und hat eigentlich nichts mehr mit progressiv im Sinne von fortschrittlich
zu tun. Aber jeder weiß, was gemeint ist.
Ja. Das wird in der Regel relativ vielen Hörern vorgeworfen, dass sie das hauptsächlich hören, um sich ein bisschen elitär geben zu können. Und das für mich ist das eigentlich nicht das Entscheidende. Also ich glaube, der Grund, mein Engagement für diese ganz verschrobenen, unbekannten Sachen liegt eigentlich eher da drin und das verbinde ich ja jetzt auch mit den Konzerten, die ich mache. Ich finde es einfach bewundernswert, dass Musiker, also hochvirtuose Musiker, kreativ bis zu einem gewissen Punkt, natürlich müssen die können auch das Rad nicht neu erfinden, aber sehr dedicated, also die hinter dem stehen, was sie machen, obwohl sie wissen, dass es wenige Leute gibt, die das jemals hören werden, obwohl sie wissen, dass sie damit eigentlich davon nicht leben können zumindest, dass die das mit Herzblut machen, diese Musik zu produzieren. Und ich versuche, diese Musiker zu finden, und je obskurer sie sind, umso weniger Zuspruch haben sie von irgendwoher. Und ich versuche, die Obskursten irgendwie ans Licht zu ziehen und zu sagen, hier, stellt euch dahin, spielt hier für uns, hier sind 10, 20 oder 5, 10, 20, 30 Leute, die das gutieren, die das mögen, was ihr macht, die das bewundern, und dann kommen die hierher und spielen oder sind irgendwo unterwegs oder fahren extra deswegen hierher.
Und können die dann überhaupt damit umgehen, dass es jemand mag?
Ja, die machen das natürlich auch nicht unbedingt um elitär zu wirken, um sich irgendwo abzuheben, weil es ist ja so, um diese Musik, die teilweise wirklich relativ komplexe Strukturen hat, Also kein, wohlgemerkt kein Free Jazz, in dem halt die, der Moment das alles vorgibt und jeder darf da mal ein bisschen und man findet sich, sondern wirklich probenintensives musikalisches Material. Die spielen das hier und merken, dass es Leute gibt, die das honorieren und bewundern. Und die machen das deshalb, weil das ihr Herzblut ist. Die spielen, die sind eigentlich so weit, das sind fast alles studierte Musiker, die spielen auch in irgendwelchen Jazz-Ensembles, in irgendwelchen herkömmlichen Jazz-Ensembles, dann wahrscheinlich auch bei größeren Festivals sogar, mit irgendwelchen, also ich hatte hier Bassisten, die haben mit Ornette Coleman gespielt, aber halt auf Jazz-Festivals. Und wenn die hierher kommen, dann spielen die das, wonach ihnen das Herz steht. Ne? Und das ist halt eigentlich, und das ist das, was ein bisschen, wo ich vorhin angefangen habe, mit diesem Jazzrock, der in den 70ern am Sterben war, weil das zur sogenannten Fusion dann wurde, also zur Fahrstuhlmusik auf der einen Seite und zum Disco-Funk auf der anderen Seite. Also alles, was da so in den USA, das hat sich dann so verwässert, das war ganz fürchterlich. Und die, die das jetzt machen, die diese ursprünglichen Wurzeln des Jazzrock aus den 70ern wieder aufgreifen, das nennt sich jetzt, was auch auf diesen gelben Zetteln überall draufsteht, weil demnächst ist nämlich wieder eine Band da, das nennt sich jetzt Jazzcore. Das bedeutet, die wollen einfach nur klar machen, dass der Jazzrock an sich ausgedient hat, weil er jetzt was für Hausfrauen ist.
Okay.
Aber und deshalb jetzt machen die jetzt den Punk dazu.
Es gibt ja auch unglaublich viele populäre Stile, das ist ja auch so aufgesplittert, das ist ja nicht mehr so wie in den 60ern, dass es dann noch die Beatles und die Stones gab oder so. Es gibt ja unendlich viele populäre Stile, die auch ganz schön freakig sind heutzutage, finde ich.
Ja. Ja?
Und, aber das ist, glaube ich, für dich keine Option, oder? Also das
doch,
gut finden
doch,
zu dürfen,
es gibt schon, ist es, doch, es gibt schon das? Noch. Ja, ja, doch, es schon. Gibt schon noch, weil ich habe ja auch, leider war ich mit den 10 Tracks, wie ihr ja wahrscheinlich festgestellt habt, also ein bisschen unterfordert.
Und du hast das ja sogar noch wirklich, die 10 Lieblingsbands dazu
ja,
geschrieben
ich
und die 10 Lieblingsalben.
Da stehen dann auch, das könnt ihr dann irgendwie mitnehmen, da stehen dann die Lieblingsbands und dann auch nochmal die Alben von Bands, die also nur ein Album gemacht haben, ist auch nochmal mit dabei. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ah ja, bei den Musikstilen, genau. Es ist also so, dass ich... da hätte eigentlich auch irgendwas reingehört, was sehr melodisch, zwar sehr sophisticated, aber sehr melodisch und vielleicht sogar in irgendeiner dieser neueren, was weiß ich, unter Britpop oder sonst irgendwie firmieren könnte. Na? Weil da 3 oder 4 Jungs oder Mädels irgendwie schön singen, in Englisch, in Versform. Also das, da gibt es schon auch Sachen, die mir gefallen. Nur ist es natürlich so, dass mir einfach die Zeit zu knapp ist. Das steht dann auch in dieser kleinen Biografie drin, dass einfach die Zeit zu knapp ist, um irgendwie der normalen Musik irgendwie die Möglichkeit zu geben, weil es gibt so viel, viel interessanteres Zeug und man hat nicht so viel Zeit, das alles zu hören. Also ich kann mich im Prinzip auch gar nicht damit beschäftigen. Es gibt ab und zu Sachen, die mir über den Weg laufen, weil mir das irgendjemand empfiehlt, was eigentlich eher gängige musikalische Strömung ist und was mir auch gefällt. Aber ich habe natürlich auch das Problem, dass ich aufgrund meiner, ja, dieser ganzen Entwicklung, meiner ganzen Hörentwicklung, sehr, sehr schnell von Ohrwürmern genervt werde. Also das hat bei Stairway to Heaven hat's relativ lang gedauert, bis ich es nicht mehr hören konnte. Aber dann irgendwann später war es so, dreimal irgendwie im Radio, also wirklich nette, angenehme Kompositionen, wirklich auch gut getroffen und alles schön, kann ich nichts dran aussetzen. Denke ich mir, oh, das ist aber ein netter Song. Und nach dem dritten Mal sage ich, ja, das war's dann. Also der Abnutzungseffekt ist bei herkömmlichem Songaufbau einfach zu groß. Also ich brauche dann wirklich irgendwas, so wie jetzt bei diesem Song, wo es drüber und drunter geht, wo ich mich jedes Mal wieder neu reinfinden kann oder doch nicht und dann irgendwie dann doch nicht merke, nee, das geht doch nicht so, das ist irgendwie anders.
Jetzt habe ich doch noch eine andere Frage, weil du bist ja quasi Konsument, ja. Hast du irgendwann mal so den Drang danach gehabt, auch mal selbst Musik machen zu wollen? Weil du bist ja da sehr tief drin in der Materie.
Das ist auch was, da gebe ich dann auch immer wieder mal Auskunft und da habe ich auch versucht, mich selber ein bisschen zu analysieren. Wahrscheinlich liegt es wirklich daran, ich habe mit 6 Jahren angefangen, Klavier zu spielen und habe mit 9 Jahren aufgehört, weil ich Fußball wesentlich lieber hatte als Diabelli-Sonaten. Und das hat mir natürlich irgendwann im Laufe meiner Hörentwicklung, hat mich das natürlich fürchterlich geärgert.
Wobei ich mir schon vorstellen kann, dass man dir mit Diabelli schon den Spaß austreiben kann, oder?
So ja, ich meine, man muss halt, natürlich, aber du musst halt einfach, das Problem ist halt wirklich, du musst halt diese Basics irgendwie rauf und runter.
Ja, man muss es machen,
eben. Und das war, da wollte ich wirklich lieber Fußball spielen. Und als ich ja dann in dem Alter war, wo das Spielen eines Instrumentes auch beim anderen Geschlecht irgendwie ganz gut ankommt, da war ich leider dummerweise mit meinen Hörgewohnheiten schon weiter, dass die Musik, die ich denen dann vorgespielt hätte, ihnen auch nicht gepasst hätte. Also hätte ich auch keinen Blumentopf geerbt.
Also du hast es auch nicht nochmal probiert?
Nee, ich habe es nicht nochmal probiert. Ich wollte dann,
wie gesagt, eigentlich waren so die End-60er eine super Zeit, um ein Instrument zu lernen. Da konnte man machen, was man wollte. Das war immer okay.
Ja, natürlich. Ich meine, wie gesagt, dieses berühmte King Crimson-Album, was eben den Boom da gestartet hat irgendwann, da war ich 16. Und dann habe ich mir gedacht, boah, Schlagzeug spielen mit Bill Bruford wäre klasse, aber wie lange muss ich dafür üben?
Und dann war es schon erledigt.
Ja. Okay. Weißt du, wenn mir damals, weil du ja in dieser Szene bist, wo die Gitarre quasi auch akustisch halt immer im songdienlich arbeitet, wenn ich damals gesagt hätte, oh ja, ich bin eh schon ein bisschen politisch, ich werde jetzt Liedermacher, ne? Dann hätte ich mir gesagt, na prima, die paar Griffe, das machen wir mal schnell und dann hätte ich irgendwie den Degenhardt gemacht. Wenn ich irgendwie bei den Pfadfindern gewesen wäre, ne, und hätte gesagt, prima, Lagerfeuer, her mit der Klampfe. Das musste dann doch nicht sein. Und das ist wahrscheinlich ist da irgendwie was verschütt gegangen. Also da, weißt du, dass ich mir, um das zu kompensieren, dass ich das selber nicht machen kann, dass ich mir dann diese Musiker hole und mir dann vorstelle, ach, das hätte ich vielleicht mal sein können.
Weil Virtuosität spielt für dich schon eine sehr, sehr große Rolle in deiner Ästhetik.
Ja, ganz,
ganz
ist wichtig,
ganz dass du ihr Handwerk beherrschst.
Das ist richtig, das ist eigentlich, also wenn dann Atmosphäre und was weiß ich noch, ein paar andere schwer zu beschreibende Sachen dazukommen, dann ist es absolut obertraumhaft. Aber ich höre mir lieber irgendwas total Komplexes an, von dem ich hinterher keinen einzigen Ton mehr nachsingen kann, wo überhaupt nichts mehr da ist, wo ich aber den Moment genieße, um zu sehen, wie die da oben miteinander kommunizieren.
Und das ist natürlich bei Konzerten das Allerbeste, viel besser als noch auf Bühne.
Genau, und das ist das, was ich halt mit der Galerie 03
seit... Das ist natürlich auch der Luxus, den du dann hast, dass du dir die Bands holst, die du gern hast, und dann siehst du die live.
Ja.
Das kann ich schon gut verstehen, das ist natürlich schon ein Traum dann, ja. Du bist ja immer vorbereitet. Du hast ja CDs von denen gehört oder kennst
ja,
du
ja,
das hier.
Ja.
Du weißt ja schon besser als die anderen, was dich erwartet.
Ja,
dann, ja, so ungefähr.
Ja.
Lass uns doch den nächsten Track hören. Das ist dann, glaube ich, der 9. Kann es sein?
Ja.
Ja, ist der 9. Track.
Wach bleiben, Leute. Es kommt noch ein Hidden Track. Also nach dem 10. Aber vielleicht machen wir auch den Hidden Track eher und den 10.
Aber
dann irgendwie
der
Freakshow-Party am Samstag. Samstag ist übrigens Freakshow-Party.
Und ich glaube, wir brauchen noch vielleicht so 20 Minuten so für die eigene Planung.